Der Boxer Ünsal Arik schämt sich für den Fußballspieler Mesut Özil.
Renate Schmidt schämt sich für Horst Seehofer.
Anton Hofreiter schämt sich für Markus Söder.
Karl-Heinz Rummenigge schämt sich für die Bayern-Fans.
Die Bayern-Fans schämen sich für Uli Hoeneß.
Laut ÖDP schämt sich das anständige Bayern für die bayerischen Eier, durch die Menschen europaweit in ihrer Gesundheit geschädigt wurden.
Ein Besucher einer beliebten Münchner Traditionswirtschaft schämt sich in einem Blogeintrag für deren Kartoffelknödel.
Wir haben 2 Schweinshaxen mit Kartoffelknödel gegessen. Die Knödel waren hart. Ich weiß nicht, was das war. Konnte man nicht essen. Wirklich, ich sag's euch, zum Schämen.
Eine Fee geht um in Bayern. Eine Fee der empathischen Hilfsbereitschaft und des emotionalen Beistands. Immer mehr Menschen erklären sich selbstlos bereit, sich für andere zu schämen. Einfach so. Und ohne Gegenleistung. Wenn es sein muss, sogar in Grund und Boden.
Das ist schön, das ist edel und zeigt, dass die Zeiten selbstgefälliger, eindimensionaler Schuld- und Schamzuweisungen ganz offensichtlich ihrem Ende entgegengehen.
Schäm dich.
Lange Zeit gehörten Schuld- bzw. Schamzuweisungen zum guten Ton der Empörung. Niemand konnte sich ihnen entziehen, auch wenn er sie es in lauterster Absicht handelte. 1932 schrieb eine empörte Hörerin an den Bayerischen Rundfunk:
Sehr geehrter Rundfunk, zu meinem 80. Geburtstag am gestrigen Tage gratulierte mir der Rundfunk und dann sang Caruso die Rigoletto-Arie. Ich selber hätte es vielleicht nicht gemerkt, aber mein Neffe studiert Musik und er hat es mir gesagt. Es war gar nicht Caruso, der zu meinem 80. Geburtstag gesungen hat. Es war, Sie sollten sich was schämen, eine Grammophonplatte.
Scham dich. Die Verlegenheit im bayerischen Gefühlshaushalt von Thomas Kernert.
Verdis Rigoletto war bekanntlich ein buckliger, zynischer, hinterhältiger Hofnarr. Eine moralische Missgeburt, schamlos bis in die deformierten Knochen, dem die Aufforderung, sich in die Ecke zu stellen und zu schämen, sicherlich keinen zusätzlichen Schaden zugefügt hätte. Von dieser Stufe moralischer Dysfunktion ist der Durchschnittsbayer Lichtjahre entfernt, nicht nur rein faktisch, sondern auch in seiner subjektiven Wahrnehmung. Weder betätigt sich der Durchschnittsbayer als skrupelloser Scherge, noch gibt er Morde in Auftrag, noch glaubt er, dies je tun zu können, selbst wenn er ein buckliger Hilfsarbeiter am Hofe eines sexgierigen Konzernchefs wäre.
Mit anderen Worten, der Bayer weiß, dass er gut ist. Die moralische Unbedenklichkeitsbescheinigung stellte ihm bereits vor knapp 500 Jahren Johann Thurmeier, alias Johannes Aventinus, in seiner bayerischen Chronik aus.
Das bayerische Volk ist geistlich, schlicht und gerecht, läuft gern Kirchfährten, legt sich mehr auf den Ackerbau und Viech dann auf die Krieg, denen es nit fast nachläuft.
Halten wir fest, das bayerische Volk ist schlicht und tierlieb.
Das Schamgefühl hingegen ist etwas sehr Komplexes. Kein Kirchfährten, respektive keine Wallfahrt, kein Ackerbau, kein Viech, sondern eine
eigenwillige Modellierung des Triebhaushaltes.
Herangezüchtet durch eine
Selbstzwangapparatur,
die das Individuum dazu nötigt, zu tun, was andere, sprich die Gesellschaft, wollen, dass es das Individuum tue. So oder so ähnlich sah es jedenfalls der große deutsche Soziologe Norbert Elias in seinem 2-bändigen Standardwerk über den Prozess der Zivilisation. Othon Elias:
Die Schamerregung erhält ihre besondere Färbung dadurch, dass der, bei dem sie sich einstellt, etwas getan hat oder etwas zu tun im Begriffe ist, durch das er zu gleicher Zeit mit Menschen, mit denen er in dieser oder jener Form verbunden ist oder war, und mit sich selbst, mit dem Sektor seines Bewusstseins, durch den er sich selbst kontrolliert, in Widerspruch gerät.
Dieser schamerzeugende Widerspruch ist laut Elias umso eklatanter, dominanter, penetranter, je
weiter die Zivilisation des Verhaltens vorrückt.
Die Scham, das Schamgefühl, das sich schämen, ist also erstens das Produkt eines inneren Widerspruchs und zweitens das Produkt eines Prozesses, in dem die Zivilisation, Mami, Papi, der Herr Lehrer, der Herr Pfarrer, der Chef, der gute Geschmack, die Ethikkommission, dem kleinen Fritz sagt, was er sich guten Gewissens und ohne aktive Gesichtsverfärbung leisten kann und was nicht. Da der Prozess der Zivilisation immer weiter voranschreitet, schreitet auch die Gesichtsfarbe des kleinen Fritz immer weiter voran. Sah der kleine Fritz im Mittelalter verbotenerweise eine spärlich bekleidete Frau, so nahm seine Gesichtsepidermis eine schweinchenrosa Tönung an. Sieht der kleine Fritz heute verbotenerweise eine spärlich bekleidete Frau, so verwandelt sich sein Kopf in ein Feuerwehrauto.
Von wegen, sagte ein anderer großer deutscher Kulturwissenschaftler, der Ethnologe Hans-Peter Dürr in seinem fünfbändigen Standardwerk »Der Mythos vom Zivilisationsprozess«. Auf 3.574 Druckseiten mit 6.954 Anmerkungen versuchte er die These von einer im Laufe eines sogenannten Zivilisationsprozesses immer affektkontrollierter und disziplinierter gewordenen Gesellschaft zu widerlegen. Für Dürr sind derlei Theorien lediglich Nachgeburten eines progressistischen, europäischen Ethnozentrismus, Theorien von weißen Männern sozusagen. Wem es hingegen gelingt, im nackten Ureinwohner nicht nur dessen faktische Nacktheit, sondern auch dessen aus zahlreichen sozialen Verhaltensvorschriften engmaschig geknüpftes Phantomkleid zu sehen, dem tritt im Omnü kein zügelloser Wilder, sondern ein meist sehr schamhaft bekleideter Gentleman entgegen. Für Dürr ist die Scham kein nachgeordnetes Ergebnis gesellschaftlicher Entwicklung, sondern eine anthropologische Konstante. Sie gehört zum Wesen des Menschen wie der Hunger, der Durst und die Bibel. In letzterer schämen sich Adam und Eva bereits kurz nach ihrer Vertreibung aus dem Paradies, also vor jeglichem, wie auch immer gearteten Zivilisationsprozess. Dürr?
Wir haben also gesehen, dass allem Anschein nach Nacktheit und Scham nicht nur in der Antike und im Mittelalter, sondern auch in angeblich primitiven Gesellschaften so eng miteinander verbunden sind, dass vieles für die Wahrheit des biblischen Mythos spricht, nachdem die Scham keine historische Zufälligkeit ist, sondern zum Wesen des Menschen gehört.
Kommen wir zum Durchschnittsbayern zurück. Wer ihn an einem schönen sonnigen Samstagnachmittag in seinem Lieblingsbiergarten trinken, in seinem Lieblingsbaggersee planschen oder in seinem Lieblingsfußballstadion grölen sieht, assoziiert ganz bestimmt weder die Begriffe Selbstzwangapparatur noch Sündenfall mit diesem herrlichen Bild natürlicher Ausgelassenheit. Selbstverständlich läuft, sitzt bzw. liegt der Durchschnittsbayer deshalb nicht völlig nackig herum. Im katholischen Religionsunterricht hat er gelernt,
die Schamteile sollen immer bedeckt sein. Ein Gotteskind bewahrt sich vor den frechen Blicken der anderen.
Ansonsten freilich weiß es sich und sein völlig widerspruchsfreies, allen Unwägbarkeiten des Alltags enthobenes Selbst in himmlischen Gefilden zu Hause. Warum also sollte er sich schämen? Und wofür? Hat er sich je etwas zu Schulden kommen lassen? Wurde er je aus seinem Paradies, aus Bayern vertrieben? Schämen sollten sich, wenn, dann die anderen. Die Politiker, die Banker, die VW-Manager, die Drahtzieher und deren Hintermänner.
Schäm dich. Schäm dich.
Mit anderen Worten, der Bayer wird nicht rot, sondern höchstens blau, wenn er sich nur lange genug am Stammtisch über die moralischen Defizite derer da oben echauffiert hat. Für den Fall, dass sein Gebaren dabei etwas entgleisen sollte, verhindert seine gesunde, im Sonnenstudio antrainierte Gesichtsfarbe allzu heftiges Erröten. Gute Dienste erweisen in derlei Fällen auch Vollbärte und Trachtenhüte. Kein Grund zur Panik also.
Darüber hinaus, wenn die Scham, das Schamgefühl eine Funktion, ein Reflex gesellschaftlicher Normen sein sollte, wenn der Gesichtsverlust maßgeblich von den vorwurfsvollen Gesichtern der menschlichen Artgenossen abhängig sein sollte,
befindet sich der Bayer auch phylogenetisch in einer relativ komfortablen Situation. Viel intensiver als mit Menschen pflegte er die längste Zeit seiner stammesgeschichtlichen Entwicklung, nämlich das Zusammenleben mit seinem Vieh. Im Stall, auf der Alm, beim Wurstmachen. Tiere schämen sich nicht. Der Märchenkönig liebte Schwäne, Pfauen, Pferde, Hirsche. Sein entmündigter Bruder Otto vegetierte währenddessen dahin wie ein Tier.
Tiere schämen sich nicht und markieren insofern so etwas wie einen paradiesischen, weil vorzivilisatorischen Naturzustand.
Tiere schämen sich nicht und senden insofern auch kein Schamgefühl an ihre Umgebung aus.
Tiere schämen sich nicht und entbinden deshalb ihre Freunde, alle Hunde, Katzen, Meerschweinchen und Baby-Alligatorenbesitzer von allzu heftigen Gewissensbissen. Ein Blick in ihre moralisch stets reinen Augen entlastet gründlicher als jedes Ego-te-absolvo des Dorfpfarrers. Sie retournieren keinen inneren Widerspruch, keine gesellschaftlichen Normen, keine Zivilisation, sondern nichts als reine Natur. Tieraugen sind völlig schamfreie, schamlose Spiegel. Hitler liebte seine Schäferhündin Blondie über alles.
Im Normalfall freilich genügt auch schon ein Goldfisch. Mit ihm ist man nicht mehr allein. Besitzt ein mit einem putzigen Gesichtchen ausgestattetes Gegenüber, kann sich aber dennoch wie ein Schwein benehmen. Man darf schmatzen, rülpsen, furzen. Der Goldfisch verzeiht alles. Auch wenn er in einem Goldfischglas lebt, hat er ein Herz wie ein Ozean.
Andererseits, auch Tierfreunde ficht mitunter das Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Interaktion an. Dann müssen sie notgedrungen die Stalltüren hinter sich schließen und versuchen, auf zivilisiert zu machen. Man kann mit der Schwiegermutter, dem Chef, einem Polizeibeamten, nicht wie mit einem Goldfisch kommunizieren. In ihren Augen leuchtet nicht die Natur, sondern die Aufforderung, sich anständig zu benehmen. Anstand ist eine sehr schamnahe Vokabel. Wo es um Anstand geht, ist der Zivilisationsprozess nicht weit und man kann sich insofern schnell blamieren. Anstand hat mit Anstellen im Sinne von Aufschieben, Warten, sprich Affektkontrolle zu tun.
Anstand stellt sich hinten an und kriegt nichts ab, heißt es.
Damit desgleichen nicht allzu häufig passiert und vor allem nicht dann, wenn man sich gerade in festlich euphorischer Stimmung befindet, ordnet sich der Bayer im zwischenmenschlichen Bereich gerne in eine Gruppe Gleichgesinnter ein und vergisst dabei die meisten Formen des moralischen Queuing up. In der 5- bis 10-köpfigen Männerhorde verschwimmt seine Identität. In der 5- bis 10-köpfigen Männerhorde aus dem Dorf, dem Verein, dem Betrieb, der Schule ist er der Schorsch. Aber auch auf magische Art und Weise ein bisschen der Anton, der Sepp, der Alois und der Max. Die 5- bis 10-köpfige Männerhorde, sie kann selbstverständlich auch aus Emmas, Lauras, Sophies und Hannas bestehen, ist ein 5- bis 10-mal mit sich selbst multipliziertes Naturereignis.
Hierarchisch mag ihr Inneres noch so komplex schambeschichtet sein, nach außen hin ist sie, die Horde, ein hermetisches Gebilde, ganz dem gemeinsamen Willen verpflichtet, sich schamlos zu amüsieren. In Biergärten, auf Volksfesten, auf dem Weg zum Fußballstadion drängelt sich die Männerhorde geräuschvoll in den Mittelpunkt und genießt das peinliche Staunen der Außenstehenden. Schlechtes Benehmen fördert die gruppendynamische Entschamung und macht die Horde unangreifbar. In gewisser Weise erfüllt sie damit perfekt den Zweck festlicher Veranstaltungen, der ja auf die gezielte Entschränkung des Alltäglichen und dessen das pure Vergnügen beschränkenden Anstands ausgerichtet ist. In gewisser Weise nervt sie aber auch perfekt.
Das Oktoberfest. Die Münchner Wiesen ist, wenn man so will, die Zentralveranstaltung bayerischer, aber nicht nur bayerischer Männerhorden. Alleine auf die Wiesen gehen kann man machen, ist aber völlig sinnfrei und endet meist in Depressionen. Zu zweit auf die Wiesen gehen siamesische Zwillinge und Helikoptermütter mit ihren 14-jährigen Söhnen oder Töchtern. Die vergnügungstechnisch ergiebigste Art und Weise eines Wiesenbesuchs lässt sich allein in der schamresistenten Männerhorde realisieren.
Es dauerte nicht lange. Man kannte sich. Die Teams waren optimal aufeinander eingespielt. Um 19 Uhr war das Friendly Takeover, die freundliche Übernahme in trockenen Tüchern, die Personalchefs informiert, die Protokolle unterzeichnet, die Taxis in die Hotels oder zum Flughafen bestellt. Der Vorsitzende wünschte allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen noch ein gesegnetes Fest.
Neben der klassischen, lauten Männerhorde gibt es schamtechnisch betrachtet noch die stille Männerhorde. Sie pöbelt nicht herum, sondern benimmt sich meist sehr distinguiert. Ihre Mitglieder stehen nicht mit offenem Hosenstall an der Gemeinschaftspissrinne, sondern sitzen in angenehm temperierten Büros und Konferenzräumen, wo sie bar jeglichen Schamgefühls mit riesigen Geldbeträgen Arbeitsplätze vernichten, Lebensläufe deregulieren und die Gesundheit von anonymen Menschenmassen gefährden.
Wie die Männerhorde auf dem Festplatz macht auch sie sich den Umstand zunutze, dass das Schamgefühl ein individuelles Phänomen ist. Eine Empfindung, die nur das Individuum zu verspüren vermag, nicht die Horde. Es gibt keinen Plural von Scham, weshalb man im Plural, sprich als einer von vielen, auch jede Form von Scham bequem vorn sich weisen kann. Was alle machen, was gängige Praxis ist, was eine stillschweigend akzeptierte Gierkultur akzeptiert, muss man sich nicht selbstquälerisch zum Vorwurf machen. Nichts ist lästiger als Menschen, die sich ständig in den Vordergrund spielen, indem sie sich ständig schämen zu müssen glauben.
Zumal es auch Formen des Schämens gibt, bei denen man sich gar nicht schämen muss.
Wir sagten es bereits, das Schamgefühl ist etwas sehr Komplexes.
Wirklich schämen kann sich nur der oder die Naive, reine, Unverdorbene. Völlig zu Recht feiert der Kitschroman die Schamesröte vorzugsweise auf jungen, keuschen Mädchengesichtern. Scham ist etwas Begrenztes. Jeder Mensch besitzt maximal ein halbes Kilogramm davon. Ist dieses Schamquantum aufgebraucht, lässt es sich sehr bequem auch schamfrei leben.
Die das Internet als dominantes Medium verwendenden Menschen sind bereits öffentlich bloßgestellt und haben einen diesem Umstand angemessenen Habitus entwickelt. Die öffentliche Existenz ist ihr Normalfall. Eine öffentliche Bloßstellung wird unter diesen Bedingungen nicht mehr als schamhaft erlebt. Vergleichbar öffentlichen Personen wie etwa Politikern legt sich jeder Mediennutzer vorab eine Teflonhaut zu. Beinahe gar nichts ist diesen, nach der harten Währung der Aufmerksamkeit strebenden Personen peinlich, weil sie in der Bildschirmpräsenz vor Schamblicken geschützt sind.
Dass die Teflonhaut des Bayern absolut schamfest ist, bewiesen bzw. beweisen unter anderem Koryphäen wie der Ecken- und Kantenmensch Franz Josef Strauß, der Amigo-Freund Max Streibel, der durchraste Gesellschaftskritiker Edmund Stoiber sowie der seinen 69. Geburtstag mit 69 abgeschobenen Flüchtlingen feiernde Horst Seehofer. Der rechtskräftig verurteilte Steuerhinterzieher Uli Hoeneß entlarvte die öffentlichen Medien als die eigentlichen Schuldigen seiner Gefängnisstrafe. Die Männerhorde der Münchner Hypo Real Estate soll im Jahr 2009 Boni in Höhe von rund 25 Millionen erhalten haben, obgleich ihre Bank gerade 2,2 Milliarden Euro Verlust gemacht hatte. Warum sich schämen, wenn man auch ganz anders seine Verluste ausgleichen kann?
Als bemerkenswert schamlos outeten sich darüber hinaus in den letzten Jahren, nicht nur in Bayern, aber auch in Bayern, diverse Lebensmittelproduzenten. 2006 verkaufte eine Passauer Firma angefaultes Wildfleisch als Frischware. Wie sich später herausstellte, wussten die lokalen Behörden von diesen Praktiken seit längerem, kamen aber nicht auf die Idee, etwas dagegen zu unternehmen.
Ebenfalls 2006 wurde bei einem Münchner Döner-Großlieferanten tonnenweise Gammelfleisch sichergestellt, dessen Haltbarkeitsdatum zum Teil bereits seit 4 Jahren abgelaufen war. In Deggendorf wanderte ein Fleischhändler für 4 Jahre ins Gefängnis, weil er Schlachtabfälle neu etikettiert und in den Handel gebracht hatte. Deutschlandweit gehen alljährlich mindestens 20.000 Erkrankungen auf den Verzehr verdorbenen Fleisches zurück.
Hunderte von Konsumenten in Deutschland, Österreich, Frankreich und Großbritannien erkrankten 2014 an Salmonellose nach dem Verzehr von Eiern der Großfirma Bayern-Ei. Auf fahrlässige Art daran beteiligt, das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL, welches sich mit den Salmonellentests wochenlang Zeit ließ, die Öffentlichkeit nicht informierte und keine Eier zurückrief.
Wo Fleisch und Eier sind, fehlt nur noch das Brot. 2012 schüttelte sich halb Bayern vor den ekelhaften Zuständen, welche jahrelang in der Großbäckerei der Firma Müllerbrot in Neufahrn bei München herrschten. Schaben, Maden, Kakerlaken, Motten und tote Mäuse gehörten dort zum Stammpersonal. Die Firma ging pleite. Die Beamten hingegen, die über die Zustände bei Müllerbrot routiniert hinwegsahen, wuschen ihre Hände in Unschuld.
Und konsumierten fleißig Wurst. Wurst gehört eindeutig zu den gefährlichsten, weil extrem schamresistenten Lebensmitteln bayerischer Provenienz. Wurst besteht aus gut abgelagerter Ignoranz, gründlich eingekochter Trägheit, täglich frisch zubereiteter Teilnahmslosigkeit sowie anderen, bislang noch nicht eindeutig identifizierten Ingredienzien. Grundsätzlich gilt:
Der Inhalt einer Wurst bleibt ewig unerfurscht.
Der Satz »Das ist mir wurscht« entlarvt indes weniger den mangelnden Wissensdurst der Bayern als vor allem deren selbstgefällige Lethargie. Sicherlich, Wurstigkeit im Sinne von Gelassenheit und Gleichmut schützt vor fremdbestimmten Schamattacken. Wer nicht mit einer guten Portion Wurstigkeit ausgestattet ist, würde alleine schon vom permanenten Druck der postmodernen Selbstoptimierungsindustrie über kurz oder lang in den Wahnsinn bzw. Schamwahn getrieben werden. Was bliebe Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher angesichts der in Film, Funk und Werbung tausendfach präsentierten Luxuskörpermenschen mit ihren makellosen Lebensläufen und schicken Lebensstilen anderes übrig, als sich ob ihrer Mittelmäßigkeit in Grund und Boden zu schämen? Wie soll eine kluge und fleißige Frau mit den perfekt durchgestylten Super-Power-Frauen aus der Drei-Wetter-Taft-Werbung auch nur ansatzweise mithalten? Und wie soll ein normal entwickelter Männerbauch neben den Muskelpanzern in Men's Health, Fit for Fun oder Muscle and Fitness in Würde, sprich schamlos, bestehen? Die Zeiten, da die Werbung den Konsumenten lediglich pinke Traumgeschichten erzählte, sind vorbei. Längst hat die Postmoderne begriffen, dass man mit geschickt verpackter Beschämung weit mehr Umsatz erzielen kann.
Andererseits, wer zu oft »das ist mir wurscht« sagt, sagt dies irgendwann nicht mehr nur zu unerfüllbaren Fremdforderungen, sondern auch und vor allem zu sich selbst. Das reflektierende Individuum braucht jedoch die aktive Ansprache, den investigativen Blick auf sich selbst. Nur durch diese Selbstinspektion gewinnt es aktives Selbstbewusstsein. Dass dabei nicht alles, dem das Individuum bei seiner Nabelschau begegnet, Weltklasse ist und manches gar zum Todschämen Anlass gäbe, würde es ins Blickfeld Dritter geraten, versteht sich von selbst. Das gehört zum Menschsein und begründet zu einem erheblichen Teil sein existenzielles Bewusstsein als ein prekäres, permanent in Frage stehendes, weil grundsätzlich freies Lebewesen. Ohne Schamgefühle wäre dieses existenzielle Wissen emotional nicht unterfüttert. Ohne Schamgefühle wäre das Individuum emotional tot. Wie sagte Mark Twain?
Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das erröten kann oder sollte.
Mit einer gesunden Portion Schamgefühl erfreut sich das Individuum nicht nur des Lebens, sondern auch der Fähigkeit, Empathie zu empfinden und zu entwickeln. Ganz in diesem Sinne schrieb der Philosoph Robert Spähmann in seinem philosophischen Versuch über das Gefühl der Scham:
Scheu und Scham sind die zarten Wurzeln der Menschlichkeit.
Spähmann dozierte 20 Jahre lang an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Dass die Münchner, dass die Bayern empathiefähige Lebewesen sind, steht bis heute in der einschlägigen Fachliteratur im Mittelpunkt kontroverser Diskussionen. Gleichwohl gibt es positive Anzeichen, wobei die interessantesten überraschenderweise aus einer Ecke kommen, in der man sie am wenigsten vermuten würde, aus der Verbalinjurie.
Eine gängige Definition des bayerischen Schimpfwortes beschreibt es als
brutalstmögliche Entpersonalisierung des anderen.
Wer sich einmal in einer leicht erregten Diskussion plötzlich mit Bezeichnungen wie du Scheißhäusl, du Arschgang oder du Schafszipfi konfrontiert sah bzw. hörte, ahnt in etwa, was damit gemeint sein könnte. Bayerische Schimpfwörter machen keine Gefangenen, sondern schießen direkt auf ihr Gegenüber. Und dies mit äußerster Präzision und viel Liebe zum verletzenden Detail. Insultationen wie Schluchtenscheißer für Österreicher oder Eude Schorstrommel für korpulente Frauen mit üppigen Hinterteilen nehmen kein Blatt vor den Mund.
Oftmals noch beleidigender, weil scharfsinniger, zeigt sich das bayerische Schimpfwort dort, wo es nicht mit Fäkalien um sich wirft, sondern mit beinahe poetischer Bildhaftigkeit. Ein Heiselschleicher beispielsweise ist eine Person, die es nicht wagt, bei fremden Menschen an der Türe zu klopfen, sondern stattdessen in geduckter Haltung fremde Anwesen umkreist und sich auf diese Weise einzuschleimen versucht.
A Kracherl meint auf der einen Seite ein kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk. Die Bezeichnung rührt von der früher gebräuchlichen Kracherlflasche her, deren Hals als Verschluss eine Glaskugel enthielt, die, wenn sie zum Öffnen eingedrückt wurde, einen Knall erzeugte, einen Kracher. Als Kracherl wird deshalb auch eine männliche, meist jüngere Person bezeichnet, die glaubt, lärmintensiv auf sich aufmerksam machen zu müssen, aber noch Limonade statt Bier konsumiert. Bezeichnet man einen dorfbekannten Gschwollschädel als Kracherl, so spricht man ihm auf sehr despektierliche und herablassende Weise sowohl Potenz als auch Kompetenz ab.
Derartig feinfühlige verbale Verunglimpfungen kann indes nur ersinnen, wer aus passiver Erfahrung weiß, wie man seine Mitmenschen treffsicher beschämt. Man muss sich mit den inneren Mechanismen der Scham hautnah auskennen, um hautnah verletzen zu können. Man muss vertraut sein mit ihrer verheerenden Entblößungskraft, ihrer panischen Angst vor der plötzlichen Enthüllung, ihrer Wucht, mit der sie die beschämte Person trifft. Schuld wiegt manchmal sehr viel und sehr schwer, doch man kann sie schultern. Scham hingegen brennt, verbrennt. Schuld hat einen Täter, ein Opfer, ein Verhalten, einen Schaden, ein Urteil, eine Sühne. Scham hingegen hat nur ein Subjekt, das im Moment der Scham lediglich einen Wunsch kennt, im Erdboden zu versinken, sprich nicht zu sein. Der Freud-Schüler Erik Homburger Erikson:
Der Schamerfüllte möchte die Welt zwingen, ihn nicht anzusehen. Er würde am liebsten die Augen aller anderen zerstören. Stattdessen muss er seine eigene Unsichtbarkeit wünschen.
Das Kracherl, das sich im Moment seiner Verunglimpfung tatsächlich als Kracherl ertappt und von den anderen als solches verspottet sieht, erleidet eine schwere Entpersonalisierung. Plötzlich ist es keine Person, kein Subjekt mehr, sondern nur noch ein Objekt im hämisch-brutalen Blickfeld der anderen. Ein Ding, eine Flüssigkeit, ein Hupferts Wasser mit Zitronengeschmack.
Der intimen Kenntnis dessen, was Scham in ihrem Innersten bewirkt, verdankt sich nicht zuletzt auch die Beliebtheit, mit der man in Bayern seit jeher regelrechte Beschämungsrituale organisiert und durchführt. Das Haberfeldtreiben des 18. Jahrhunderts, ethnologisch bzw. soziologisch gerne als Rügebrauch verharmlost, wollte oftmals mitnichten nur die Obrigkeit bzw. deren Helfershelfer rügen, sondern vor allem Mädchen und junge Frauen sexuell beschämen. In den Münchner Miszellen zum Nutzen und Vergnügen für alle Stände liest man in der Ausgabe vom Juli 1809:
Das sogenannte Haberfeldtreiben war größtenteils in der Gegend des bayerischen Gebirges im Gebrauch und bestand darin, dass wenn ein Mädchen aus einem Dorfe gegen die Jungen in dem nämlichen Dorfe spröde tat, von einem Fremden aber, das ist von einem, der nicht Dorfgenosse war, zu Falle kam, so standen die Jungen ihres Dorfes zusammen und versammelten sich in der Gegend der Wohnung des Mädchens. Jeder von ihnen hatte ein lärmmachendes Instrument bei sich und machte eine Gattung der grässlichsten Musik, dabei öfters ausgesetzt wurde, in welchen Zwischenräumen dann einer von ihnen verschiedene Schimpfreime auf das verunglückte Mädchen absang.
Heute stehen zur rituellen Verunglimpfung des Weiblichen andere Mittel und Wege zur Verfügung. Zu den beliebtesten Beschimpfungsorgien zählen seit Jahren Heidi Klums verbale TV-Hinrichtungen junger, naiver Schönheiten unter dem Titel Germany's Next Topmodel. Wenn die strenge blonde Domina am Ende der Show ihre Küken rupft, stöhnt die Sadomaso-Gemeinde vor Wonne auf.
Beim alljährlichen Starkbieranstich auf dem Nockerberg stehen die Gracherl aus Politik und Showbiz im Visier. Wobei der Reiz derartiger Veranstaltungen allein noch in der Beobachtung der immer verkrampfter lächelnden Politikergesichter liegt, wenn sie nicht der wohldosierten Lächerlichkeit preisgegeben werden.
Rechnen wir zusammen. Wenn es stimmen sollte, dass der Bayer über sehr effektive Schamvermeidungsstrategien verfügt, er andererseits aber auch ein großes Schamwissen sein eigen nennt, liegt die Frage nahe, woher Letzteres stammt. Woher kann er etwas genau kennen, was er gleichzeitig gründlich ignoriert? Ist der Bayer vielleicht doch mehr Opfer als Täter? Und resultieren seine Schamvermeidungsstrategien letztlich womöglich doch aus einer großen Schamanfälligkeit?
Scham ist eng. Im Gegensatz zur Schuld kann sie nie abstrakt sein. Scham klebt an Körper und Seele des sich Schämenden. Auch das Zusammenleben in bayerischen Reihen, Zeilen, Anger- oder Waldhufendörfern ist eng. Und man klebt oft sehr intensiv aneinander. Nicht nur aufgrund räumlicher Beschränkungen, sondern auch und vor allem aufgrund eines Kitts, der alle mit allen verbindet. Des Gerüchts, des Tratsches, der üblen Nachrede. Dieses Triumvirat gehört zum bayerischen Dorf wie die Kirche, die Wirtschaft und die Raiffeisenfiliale. Schamtechnisch gesehen ist jedes Dorf eine gewachsene Ansammlung von mehr oder minder gefährlichen Gerüchteküchen und Gerüchteecken. In ersteren werden Gerüchte zubereitet, an letzteren brühwarm verbreitet.
Das Dumme daran, auch wenn man die dörfliche Bebauung bis auf den letzten Millimeter kennt, entkommt man weder den Küchen noch den Ecken. Vieles des dort Zubereiteten ist harmlos, alte Geschichten, alte Kamellen, jederzeit mit 2 Gramm Wurstigkeit zu ignorieren. Einiges jedoch ist, kann oder könnte verdammt heiß sein. Man weiß es nicht, weiß es nie. Der Dorfklatsch hat 1000 Augen und 2000 Münder, die sich mindestens 3000 Mal pro Tag das Maul zerreißen, potenziert mit reichlich Fantasie und Bösartigkeit. Das Ergebnis dieser aberwitzigen Multiplikation ist für jede Schamabwehr eine horrende Herausforderung. Zumal man sich laut dem deutschen Soziologen Georg Simmel am intensivsten vor jenen Menschen schämt,
die uns weder völlig fern noch völlig nahe stehen.
Vor Dorfbewohnern eben.
Ist es in diesem Kontext ein Zufall, dass die bayerische Fassadenkultur nirgendwo so bemüht, herzlich und aufgekratzt freundlich lächelt wie in den Dörfern? In den Städten sagen die meisten Fassaden nichts. Entweder blicken sie autistisch schweigend ins Leere oder sie posieren wie stumme Fashionmodels. In Städten sorgt die Anonymität dafür, dass das enge Nebeneinander nicht zur Schamhölle mutiert. Im Dorf jedoch kennt man sich. Und zwar vom Sehen und Hörensagen. 2 Interaktionsformen, die Gerüchte anziehen, wie der Zwetschgen-Datschi die Wespen. Entsprechend verbissen versucht man sich hier seit uralten Zeiten hinter schmucken Fassaden, bunten Lüftelmalereien, breiten Holzbalkonen und Bergen von Geranien auf anmutigste Art und Weise zu verstecken. Die Kunst der Fassade besteht darin, die innere Selbstzwangapparatur nach außen hin nach heiler Welt aussehen zu lassen.
Mit anderen Worten, das bayerische Dorf ist architekturgewordene Schamabwehr, heute mehr denn je. Auch wenn es gerne so aussieht, als schäme man sich in postmodernen Zeiten weit weniger als in der guten alten Zeit der hochgeschlossenen Nachthemden und abgedunkelten Schlafzimmer, bleibt die Scham doch immer und überall virulent. Grundsätzlich kann man sich bekanntlich für fast alles schämen. Im Blick auf sich selbst und im Blick der Gesellschaft auf das Individuum wachsen der Scham in tausend Situationen schnell tausend Köpfe zu. Taten, Gedanken, Fantasien, Assoziationen, Erinnerungen, Bildungslücken, Defizite, Niederlagen, Krankheiten, Andersartigkeiten, die Eltern, die Freunde, der Ehepartner, die Kinder, die Kinderlosigkeit, die Hautfarbe, der Mundgeruch, das falsche Wort am falschen Ort.
Das biblische Paradebeispiel ist bekanntlich die Nacktheit und mit ihr alles, was irgendwie sexuell konnotiert ist. Da sich jeder Schaminhalt bei seiner Enthüllung fast explosionsartig entzündet, fungierte die körperliche Enthüllung lange Zeit als Hauptursache von Scham. Heute wirbelt nackte Haut, vorausgesetzt sie entspricht ästhetischen Mindestanforderungen, nur noch bedingt Staub auf. Man mag dies schamlos nennen, man könnte es aber auch als eine besonders raffinierte und insofern nur allzu menschliche Variante der Schamabwehr betrachten. Mit nichts lässt sich Scham spektakulärer neutralisieren als mit operativ gut inszenierter Schamlosigkeit. Die USA mit ihrem verblüffenden Nebeneinander von militanter Prüderie und stark sexualisiertem Konsum geben ein markantes Beispiel dafür ab.
Öl ins Feuer der Scham gießt hingegen in jedem Fall der ungewollte Vergleich.
Ich war ja schon niedergedrückt durch deine bloße Körperlichkeit. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie wir uns öfters zusammen in einer Kabine auszogen. Ich, mager, schwach, schmal. Du, stark, groß, breit. Schon in der Kabine kam ich mir jämmerlich vor, und zwar nicht nur vor dir, sondern vor der ganzen Welt. Denn du warst für mich das Maß aller Dinge. Traten wir dann aber aus der Kabine vor die Leute hinaus, ich an deiner Hand, ein kleines Gerippe, unsicher, bloßfüßig auf den Planken, in Angst vor dem Wasser, unfähig, deine Schwimmbewegungen nachzumachen, die du mir in guter Absicht, aber tatsächlich zu meiner tiefen Beschämung immerfort vormachtest, dann war ich sehr verzweifelt und alle meine schlimmen Erfahrungen auf allen Gebieten stimmen in solchen Augenblicken großartig zusammen.
Dies schrieb Franz Kafka in seinem berühmten Brief an den Vater. In ihm geht es nicht um die spezifischen körperlichen Mängel des Franz Kafka im Unterschied zu Hermann Kafka, dem Vater, sondern um das Verhältnis zwischen einem beschämten Weniger und einem beschämenden Mehr. Aus dieser Differenz sprudelt seit jeher eine der mächtigsten Schamquellen hervor. Womit wir auch schon wieder beim bayerischen Dorf wären. Was immer in früheren Zeiten die Fassaden schamhaft zu verbergen suchten, heute ist es vor allem die Armut. Nichts beschämt den postmodernen Bayern in einer der wohlhabendsten Regionen Mitteleuropas heutzutage tiefer als der mögliche Anschein von ökonomischer Schwäche. Sie ist die Mutter aller Verlustängste, die Architektin vieler Einfamilienhausfassaden.
Wer es nicht glaubt, begebe sich auf Wanderschaft durch die 1000 Speckgürteldörfer rund um München, Nürnberg oder Regensburg. Ihre gesamte Fassadenkultur ist primär auf die Abwehr des Anscheins von Armut ausgerichtet. Bloß nicht wie ein kleines Gerippe an der Hand einer Großimmobilie aussehen. Bloß nicht im konjunkturellen Hochwasser als Nichtschwimmer in Erscheinung treten. Bloß nicht den 2000 Mündern Gelegenheit zu 3000 Spekulationen über die Bescheidenheit des privaten Wohlstands bieten. Im Zweifelsfall machen zwei korinthische Gipssäulen am Eingangsportal aus jeder Hütte einen Palast. Und der in die Jahre gekommene Fassadenputz lässt sich mit einem SUV-tauglichen Carport optimieren.
In gewisser Weise kopiert das Volk, kopieren wir auf diese Weise uralte Schamabwehrstrategien. Der finanziell nicht gedeckte Luxus gehörte seit frühesten Wittelsbacher Zeiten zu den beliebtesten Formen der Camouflage. Das Volk hatte nichts zu essen, nichts zu trinken, nichts zu hoffen. Was also tat der Monarch? Er investierte in die repräsentativ aufgemotzte Front. Ein schönes Beispiel ist das sogenannte Neue Schloss Schleißheim. Max Emanuel, der blaue Kurfürst, pflegte einen ruinösen Lebensstil. Als er Ende des 17. Jahrhunderts kurzzeitig glaubte, sich Hoffnungen auf die Kaiserwürde machen zu können, investierte er mehr oder minder reflexartig in eine neue protzige Schlossfassade vor den Toren Münchens, geplant in den Dimensionen von Versailles. Niemand sollte auch nur für eine Sekunde etwas von seinen beschämenden finanziellen Verhältnissen erahnen. Nach seinem Tod kam die Sache dennoch ans Licht. 27 Millionen Gulden Schulden bei etwa 4 Millionen jährlichen Staatseinnahmen. Prozentual toppte diese Minusbilanz die heutigen Schulden Griechenlands um ein Mehrfaches.
Die Fassade ist die Antwort der Scham auf ihre Angst vor der Enttarnung. Oft wird sie umso hartnäckiger aufrechterhalten, je fadenscheiniger und brüchiger sie bereits geworden ist. Ihr trauriges Possenspiel zeugt dann ganz besonders sinnfällig davon, wie viel Angst in der Scham steckt. An der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Individuum, zwischen dem Blick von außen und dem Sein im Inneren, der verinnerlichten Norm und dem immer kleiner werdenden Rest an Selbstachtung, haust die Angst aller Ängste, die Angst, verlassen und ausgestoßen zu werden. Verlassen und ausgestoßen nicht nur von der Gemeinschaft und deren Gefühlen des Wohlwollens und der Liebe, sondern auch und vor allem von sich selbst. Der radikale Verlust jeglichen symbolischen Kapitals gehört sicherlich zum schmerzhaftesten, was dem Ich in Anbetracht seiner selbst zustoßen kann. Mit ein bisschen Gesichtsrötung ist es da nicht getan.
Schäm dich. Schäm dich.
Das Scham, dass Beschämung, dass der Verlust von Ehre schnell in Aggression und Autoaggression münden, weiß man. Dass das reichste Bundesland Deutschlands die höchste Selbsttötungsrate vorzuweisen hat, überrascht dennoch. Von einer seltsamen Zeit, in der sich Männer durch die lediglich gerüchteweise kolportierte Untreue ihrer Gattin in so starkem Maße beschämt fühlten, dass sie letzterer gleich den Kopf abschnitten, kündet bis heute das Kloster Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck. Als Ludwig dem Strengen später dämmerte, dass er etwas zu voreilig gehandelt hatte, schämte er sich erneut und stiftete 1263 das Kloster.
Hui, schäme dich, das hätte ich nie von dir geglaubt. Hui, schäme dich, von wegen so und überhaupt. Hui, schäme dich.
Der liebe Gott verzeiht zwar noch immer angeblich alles. Mit Klostergründungen kann man sich freilich nicht mehr von seiner Scham befreien. Wer im Zeitalter des fortgeschrittenen Zivilisationsprozesses über seine Schamgefühle zu sprechen wagt, muss Mut, sehr viel Mut, vielleicht sogar zu viel Mut besitzen. In Bayern gilt, schlafende Hunde weckt man nicht.
Dennoch rief ein gewisser Josef Beuys im Jahre 1976 an einem im wahrsten Sinne des Wortes unterirdischen Ort, nämlich in einer Fußgängerunterführung unweit der teuersten oberirdischen Konsummeile des Freistaates, der Maximilianstraße, zur Scham auf.
Zeige deine Wunde,
hieß die Installation, die im Wesentlichen aus zwei originalen, ziemlich verrosteten Leichenbahren, zwei Lampen, zwei Schiefertafeln, zwei mit Fett gefüllten Zinkblechkästen, zwei langstieligen Werkzeugen sowie reichlich Leere und Tristesse bestand. Beuys wollte damit unter anderem die hinter hohen und dicken Verdrängungsfassaden verborgenen Schamwunden thematisieren, die der Holocaust und die Gräuel des Zweiten Weltkrieges in der deutschen Gesellschaft hinterlassen haben. Schmerzen, die aus Scham nicht gezeigt werden konnten und deshalb auch keine Heilung erfuhren.
Man muss die Krankheit offenbaren, die man heilen will,
kommentierte Beuys seine Aufbahrung und weiter.
Etwas ist angelegt, das, wenn man genau hinhört, einen Ausweg weist.
Weder das Offenbaren noch das Hinhören klappten damals in Bayern gut. Im Gegenteil, die traditionell eher an gefälligen Schmuckfassaden interessierten Münchner konnten mit der provokativen Ärmlichkeit dieses Werkes nicht viel anfangen. Selbst im Tiefparterre einer Unterführung noch störte sie den ästhetischen Frieden. Nach ein paar Wochen war der Spuk vorbei, die Requisiten wieder eingelagert. Wie heißt es auf einer berühmten Fotografie des lächelnden Josef?
Boys don't cry.
Als die Installation dann aber 1979 von der Städtischen Galerie im Lehnbachhaus für 270.000 D-Mark angekauft werden sollte, heulte die Öffentlichkeit auf. Besorgte Kunstfreunde deklarierten das Werk als
den teuersten Sperrmüll aller Zeiten.
Der Boulevard verhöhnte den entlassenen Düsseldorfer Kunstprofessor mit dem Hut und der Anglerweste als den
Schmerzensmann der Kunst.
Feuilletonisten argumentierten, solange Menschen unter Brücken schlafen müssten, dürfe man nicht für 270.000 D-Mark Fett kaufen. Der Lärm, der die ansonsten eher beschauliche Landeshauptstadt erfüllte, war gewaltig. Sogar Penthouse horchte auf. Das amerikanische Magazin, das sich normalerweise allein dem Zeigen von Nuditäten widmet, brachte ein achtseitiges Special über Beuys. Erst als dann ein privater Sammler 135.000 Mark für die Anschaffung locker machte, ebbten die Sparappelle allmählich wieder ab. Heute ist man natürlich furchtbar stolz auf die umfangreiche Beuys-Sammlung im Lehnbachhaus und wertet sie als ein Zeugnis bayerischer Progressivität.
Und selbstverständlich ist man zwischenzeitlich auch viel, viel mutiger geworden. Während in der postmodernen Warenästhetik die Virginität der Produkte immer wichtiger wird. Was nicht brandneu, super glatt und mega clean ist, hat keine Chancen. Macht sich im öffentlichen Diskurs eine neue Lust an der Zurschaustellung eher unappetitlicher, persönlicher Hinfälligkeiten breit. Spätestens seit der verstorbene Theatermacher Christoph Schlingensief 2008 sein Stück »Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir« mit Röntgenbildern seiner vom Krebs zerfressenen Lunge illustrierte, ernten exhibitionistische Ambitionen kiloweise Aufmerksamkeit. »Show it all« scheint zur neuen Lifestyle-Losung geworden zu sein. Ganz in diesem Sinn twitterte der chinesische Menschenrechtler und Konzeptkünstler Ai Weiwei 2009, frisch operiert, von seinem Krankenbett in Großhadern aus Post-OP-Selfies mit Verband und Blutbeutel in die Welt. Ganz in diesem Sinn referieren Namenlose zu jeder Tages- und Nachtzeit in Talkshows über ihre Sucht- und Sexprobleme. Das Publikum ist fasziniert. Und der deutsche Büchermarkt bis zur Schmerzgrenze angefüllt mit detaillierten Berichten über das Sterben von Vätern, Müttern und Kindern. Seltsam aber wahr. Ausgerechnet die Misery Lit füllt die Regale der postmodernen Hedonisten.
Besonders die Krebstagebücher zahlreicher Prominenter sind Movens einer Selbstdarstellungspassion, die das autobiografische Memento Mori zu einem einträglichen Geschäft und die private Leidensgeschichte zu einer öffentlichen Angelegenheit macht,
kommentierte die Philosophin und Publizistin Andrea Köhler bissig.
Eine ganz ähnliche Schublade scheint seit einiger Zeit die neue Disziplin der öffentlich inszenierten Zerknirschung zu bedienen. Sich im großen Stil auf gut ausgeleuchteter Bühne und vor laufenden Kameras für frisierte Abgastests, vermasselte Weltmeisterschaften, pädophile Umtriebe, ungeschickte Nazi-Vergleiche, deplatzierte Frauen- oder Judenwitze sowie verspätete ICE-Züge zu entschuldigen, hat fast schon epidemische Ausmaße angenommen. Allüberall wird zu diesem Zweck beschämt aus der Wäsche geglotzt, das angefeuchtete Auge demütig nach innen gerichtet, Besserung gelobt. Natürlich gibt es Unterschiede. Ein Papst kann das besser als ein Fußballtrainer, ein Fernsehintendant flüssiger als ein Banker. Doch alle heben nach einer lauten rhetorischen Atempause, in der sie noch einmal ihr tiefes Bedauern erst ein- und anschließend ausatmen, den Blick wieder an, strahlen wie eine soeben angeknipste Glühbirne und verkünden eine 200-prozentige Besserung in den nächsten 5 Minuten. Wie meinte einmal ein kluger Kopf?
Um Entschuldigung zu bitten, ist ein probates Mittel, das letzte Wort zu haben.
Falls es Ihnen, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht vergönnt sein sollte, sich auch einmal im ganz großen Stil entschuldigen zu dürfen, Sie darüber hinaus auch kein Bedürfnis verspüren, Ihre diversen physischen oder psychischen Deformationen einem voyeuristischen Publikum anzuvertrauen, so kann man Ihnen nur raten.
Lassen Sie's. Verzichten Sie auf ein letztes Wort. Mut kann bisweilen auch darin bestehen, im richtigen Moment den Mund zu halten und feige zu sein.
Kaufen Sie sich lieber einen Goldfisch, einen Kanarienvogel oder einen Hund.
Schließen Sie sich anschließend einer Männerhorde an und gehen Sie auf die Wiesen.
Beleidigen Sie dabei das nächstbeste Scheißheisel, das nächstbeste Gracherl.
Gießen Sie am nächsten Morgen unbedingt Ihre Balkonpflanzen.
Putzen Sie Ihren SUV.
Und wenn das alles nichts nützen sollte, dann schämen Sie sich eben heimlich, still und leise für Ihren Nachbarn, Ihren Arbeitskollegen, Ihren Mitmenschen.
Eine Fee geht um in Bayern. Eine Fee der empathischen Hilfsbereitschaft und des emotionalen Beistands.
Der Boxer Ünsal Arik schämt sich für den Fußballspieler Mesut Özil.
Renate Schmidt schämt sich für Horst Seehofer.
Anton Hofreiter schämt sich für Markus Söder.
Karl-Heinz Rummenigge schämt sich für die Bayern-Fans.
Die Bayern-Fans schämen sich für Uli Hoeneß.
Ein Besucher einer beliebten Münchner Traditionswirtschaft schämt sich in einem Blog-Eintrag für deren Kartoffelknödel.
Wäre doch gelacht, wenn Sie da nichts finden würden.
Im Notfall dürfen Sie sich freilich auch jederzeit für diese Sendung schämen.
Wir entschuldigen uns und spielen nun die Rigoletto-Arie, gesungen von Enrico Caruso.
Nada me movile, qual fil mal vento, cruza da cerco di pensiero. Sempre una mobile, legge d'improvviso, il pianto e il riso, me lo sogliero. Nada me movile, qual fil mal vento,
Scham di! Die Verlegenheit im bayerischen Gefühlshaushalt. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es schämten sich für Sie
Susanne Schröder,
Heiko Ruprecht
und Burkhard Dabinus. Für Ton und Technik Roland Böhm. Für die Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018. Oh.